Ja, ich habe mir häufiger Gedanken gemacht über Psalm und speziell über jetzt in letzter Zeit über den Psalm 73. Das ist ein Psalm Asaf, nicht David. Also David hat ja die meisten Psalmen geschrieben, aber dieser hier ist von Asaf. Und ja, ihr könnt da eventuell einen Finger oder eine Markierung reinlegen, weil auf den Vers komme ich immer wieder zurück, aber zwischendurch mache ich dann auch andere Verse. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Na, das ist ein Spruch, den kennt man aus der Welt. Und selbst Christen, sehr viele Christen wissen nicht, dass dieser Spruch tatsächlich in der Bibel steht. Und dass der von Salomo geschrieben wurde. Salomo war der weiseste Mensch, der je gelebt hat, wenn man mal von Jesus Christus absieht. Aber Jesus ist von Gott ausgegangen und in Jesus selbst lebte die ganze Fülle göttlicher Weisheit. Und dagegen ist ein Salomo ziemlich unweise. Aber dennoch war er ja nach Jesus halt der weiseste Mensch. Der Spruch steht in Sprüche 26, Vers 27, den lese ich nochmal ganz vor. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer einen Stein auf andere wälzt, zu dem kehrt er zurück. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, stimmt das? Stimmt dieser Vers? Passiert das denn immer so? Also ich sage ein ganz klares Nein. Aber dieses Nein ist anders gedacht, als ihr jetzt denken könnt. Wenn man so guckt, wenn einer wirklich jemand eine Falle stellt, kommt die immer wieder zu dem zurück, sieht man das? Meistens nein, man sieht nichts. Meistens passiert nichts, der kommt mit dieser Falle noch durch und das Opfer ist der Leidtragende und oftmals kann er sogar daran sterben. Oder auf jeden Fall wird die Falle ihnen ziemlich schaden, dem Opfer. Und der Täter kommt scheinbar ungeschoren weg. Scheinbar. Ja, ein Mann, der sich genau über dieses Gottlose oder über diesen Fallensteller Gedanken gemacht hat, das ist eben dieser Asaf, der in einem Psalm geschrieben hat, Psalm 73, ich lese erstmal die Verse 1 bis 4 vor. Ein Psalm Asaf, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welchen reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohlgenährt. Also er sieht, dass gerade den Gottlosen, gerade den Ungerechten, gerade den Sündern es doch oft so gut geht und ihm überhaupt nicht. Er hat Neid, er beneidet das Ganze. Also hier in diesem Psalm scheint es so, wenn man die Aussage so sieht, dass der Täter eben doch ungeschoren wegkommt. Lesen wir aber jetzt weiter die Verse 12 bis 14. Siehe, da sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Also ihm geht's schlecht, auch gerade durch die Taten der Gottlosen, und er leidet wirklich jeden Morgen. Jeden Tag ist er geplagt und den anderen geht es immer gut und sie werden richtig reich. Na, und er überlegt sich, habe ich denn mein Herz ganz umsonst reingehalten? Habe ich meine Hände umsonst in Unschuld gewaschen? Salomo hat einen anderen Vers geschrieben, der vermuten lässt, dass der Täter wirklich ungeschoren davon kommen wird. Und auch den werden wir mal untersuchen. Sprüche 10, Vers 27. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Also da heißt es genau umgekehrt. Die Gottlosen, deren Leben wird verkürzt, aber wer den Herrn fürchtet, verlängert sein Leben. Wie passt das zusammen? Stimmt das? Also zuallererst müssen wir klarstellen, Psalm und Sprüche ist alttestamentlicher Boden. Und die Zusagen gelten hauptsächlich Israel. Uns heute gelten diese Zusagen zum großen Teil nicht. Oder eigentlich überhaupt nicht, aber manchmal stimmt es trotzdem. Aber wie Asaf feststellte, obwohl er gottesfürchtig ist, sind seine Tage eine Plage, während es den Sündern und Gottlosen um ihn herum gut geht. Wie passt das zusammen? Das Interessante ist, hier steht, scheinbar geht es ihm gut, doch nur bis zum Tod. Denn der Gottlose stirbt genauso wie der Gerechte, nur bis zum Tod ist das scheinbar so, den Gottlosen geht's gut und den Gerechten schlecht. Danach geraten alle in Gottes Hand. Und das Gute ist, die Gerechten sind zwar in seiner Hand, aber sie fallen nicht in seine Hand, sondern er hat sie in seine Hand genommen. Das Interessante ist, wenn man diesen Vers liest, steht nichts darüber geschrieben, wie tief der Fallensteller oder das Opfer in diese Grube fallen. Wie tief sie fallen, steht nicht drin. Und auch wann sie fallen, steht erstmal nicht drin. Sondern es kommt so. Es mag sein, der Gottlose kommt mit seiner Falle durch, das Opfer fällt hinein und scheinbar bis zum Lebensende hat es keine Auswirkung auf ihn, aber ich habe gesagt, halt, dieses stimmt nicht, also scheinbar bis zum Lebensende hat es keine Konsequenzen, aber danach ist er tot und dann fallen sie in die Grube. Ich habe gesagt, das stimmt nicht immer, denn es gibt einen Ausweg. Für den Fallensteller gibt es einen Ausweg und auch für das Opfer gibt es einen Ausweg. Vielleicht fällt das Opfer in diese Grube rein, leidet darunter, aber es kann sein, dass das Opfer auch über den Tod hinaus noch tiefer fällt oder aber aus der Grube errettet wird. Und das Gleiche gilt auch für den Täter. Es gibt einen Ausweg, sowohl für Täter als für Opfer. Dass die Grube ja vielleicht Auswirkungen auf dieses Leben hat, aber nicht über den Tod hinaus. Wenn das Opfer nicht gottesfürchtig war und sondern ebenfalls gottlos war, wird er nach seinem Tod noch tiefer fallen. Genauso wie der Täter, wenn er gottlos war und nicht sich bekehrt hat zum Ende hin, wird die Grube, die er gegraben hat, zu einem ganz tiefen Loch. Ein Abgrund, der bis der in die tiefsten Höllen fällt. Ja, wie gesagt, wir befinden uns auf alttestamentlichem Boden, und wenn wir jetzt das Wort Gottesfurcht austauschen durch wirklich Glauben an den kommenden Erlöser, dass sie auf den kommenden Erlöser warten, wenn wir das austauschen, dann ist klar, die haben einen Ausweg. Gottesfurcht ist ja erstmal nicht da, bei keinem von den beiden. Gottesfurcht ist etwas, was entsteht, dadurch, dass man auf Gott vertraut und an ihn glaubt. Wenn der Täter noch vor seinem Tod bereut und Buße tut und gläubig wird, dann wird er vor seiner eigenen Falle gerettet. Dann wird er nicht in diese Falle reinfallen. Also stimmt dieses Nein, was ich sagte. Es ist klar, er würde hineinfallen nach dem Tod, wenn er nicht Buße tut und nicht gottesfürchtig wird oder nicht an Gott glaubt. Aber dieser Ausweg ist da. Und das Gleiche gilt halt auch für das Opfer. Er muss auf den kommenden Erlöser hoffen. Also nur wenn der Gottlose zum Gottesfürchtigen wird, zu einem Gläubigen wird, dann gilt, er fällt nicht, sondern er wird durch Gottes Hand errettet. Ja, bei uns hat sich eigentlich nicht viel geändert, aber ein Detail ja. Na, der kommende Erlöser war da. Er hat einen Namen und der Glaube an ihn rettet. Der Name ist Jesus. Der Glaube an ihn errettet, und ja, wer waren wir? Wir waren ja ebenfalls gottlos. Ne, es gibt wenige, die das Glück haben, bei uns in einer gläubigen Familie groß geworden zu sein, die ja von Anfang an wirklich Gott kennenlernen durften und ja immer mit ihm gerechnet haben. Aber letztendlich müssen auch die sich bekehren. Und die anderen, wer hat Gott denn von sich aus gesucht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab immer mal wieder ein paar Phasen, wo ich drüber nachgedacht habe, aber wirklich von Herzen gesucht habe ich ihn eigentlich nie. Das hat Gott selbst in mir bewirkt, und ich denke mal, das war bei euch allen genau das Gleiche. Gott hat euch gerufen, gezogen, und letztendlich ist unser Beitun, dass wir gläubig geworden sind, nur ein Ja zu dem, was Gott in uns bewirkt hat. Also lediglich ein kleiner Beitrag, nur ein Ja zur Gnade Gottes. Ja, Israel wollte immer schon so sein wie die Nation. Sie wollten sein wie die gottlosen Nationen, die Götzendienst getrieben haben. Sie wollten einen König wie sie. Sie haben sogar die fremden Götter hereingelassen, haben ihnen Altäre gebaut, Höhenzügen auf Berge und Statuen von irgendwelchen nichtigen Götzen. Und ja, umso mehr sie sich an die anderen Nationen orientiert haben, umso mehr haben sie gleichzeitig Gott verlassen. Sie haben ihnen zwar noch Opfer dargebracht, aber sie nahmen genauso die nichtigen Götzen an und haben sogar das Opfer, was sie ja auf der einen Seite ja irgendwo für Gott doch gebracht haben, gleichzeitig auch den Götzen gewidmet. Zur gleichen Zeit zwei verschiedenen Kräften geopfert. Einmal den lebendigen Gott und einmal einen nichtigen Götzen. Und obwohl Gott keinen Gefallen mehr daran hatte, an ihren Opfern und an ihnen selbst, und obwohl er ja sie in die Hände der Feinde gegeben hat, hat Gott immer seine Hand über dieses Volk schützend drüber gehalten. Er hat sie immer doch bewahrt, auch in der größten Anfeindung wurde Israel durch Gott geführt. Er ließ sie niemals allein, selbst wenn sie verstreut in der ganzen Welt waren. Das Interessante ist, es ist sein Volk und er wird mit ihnen ans Ziel kommen. Einmal werden sie umkehren und es wird ein kleiner Überrest bleiben, der sich zu ihm bekehrt und ja, sich von ihm erretten lässt. Auch für Christen scheint, dass sich dieser Vers kaum bewahrheitet, also jetzt nicht mit der Grube, sondern hier in Sprüche 10, Vers 27, die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre des Gottlosen werden verkürzt. Also wenn wir das sehen, scheint sich das nicht zu bewahrheiten. Im Gegenteil, viele Christen sterben um des Evangeliums willen sogar ziemlich jung. Teilweise richtig jung. Es kommt vielleicht in Deutschland weniger vor, aber auch. Aber um des Glaubens willen haben wir zumindest oftmals was zu erleiden. Weltweit sieht das komplett anders aus. Da sterben wirklich täglich Menschen, die Jesus bezeugen. Und teilweise auch richtig jung. Ja, hier in Deutschland ist das meiste, was wir wirklich bekommen, wenn wir Jesus bezeugen, ist Spott oder vielleicht hier und da vielleicht eine Geldstrafe, weil wir etwas gesagt haben, was heute gar nicht mehr gesagt werden darf. Also weit kann durchaus was kosten, wenn man das sagt. Aber letztendlich brauchen wir selten, um unser Leben zu fürchten. Ja, Israel sollte die Gottlosen aus ihrer Mitte entfernen. Was sollten sie tun? Und zwar bedeutete das meistens Tod durch Steinigen oder Verbannung. Aber meistens sollte ein Sünder oder ein Gottloser aus ihrer Mitte entfernt werden durch Tod. Wir hingegen sollen uns von der Sünde der Sünder fernhalten, aber nicht vom Sünder. Im Gegenteil, wir sollen dem Sünder zur Umkehr auffordern, dass er Buße tut, dass er umkehrt. Das Evangelium sollen wir zu den Ungläubigen bringen. Auf der anderen Seite, wenn aber ein Bruder von uns sündigt, dann sollen wir ihn ermahnen, diese Sünde zu lassen, was ja im Zweifelsfall sogar bis zur Gemeindezucht eben führen kann. Aber wenn er nicht Buße tut und umkehrt, dann kann das bis zur Gemeindezucht führen und das soll ihn zur Umkehr bringen. Also das Ziel ist immer, Menschen zu zeigen, du bist ein Sünder und du brauchst Vergebung und du musst von dieser Sünde umkehren. Ja, wir finden, also jeder von uns, denke ich mal, also ich finde Ungerechtigkeit, wenn ich das sehe und so, das bewegt mich. Meistens bin ich darüber wütend oder verzweifelt, dass sowas existiert und dennoch sieht man um uns herum so viele Ungerechtigkeiten und scheint wirklich machtlos dagegen zu sein und kaum etwas zu machen. Aber stimmt das denn, dass wir wirklich machtlos sind? Also, Ungerechtigkeit finde ich furchtbar. Und wir werden genauso wenig davon verschont wie viele andere Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen. Also den Gottlosen betrifft das auch, aber oftmals sehen wir, dass es den Gottlosen recht gut geht, während wir noch viel mehr leiden als sie. Wir sollen halt nicht so handeln. Wir sollen gerecht handeln. Aber genau das gelingt uns nicht immer. Also die Phasen, wo ich wirklich so gut bin, dass ich Gott wohlgefällig bin, das ist selten. Das ist wirklich selten. Und meistens überwiegt doch das Böse in meinem Herzen. Also man merkt, wir sind nicht besser als Gottlose. Nicht wirklich. Aber wir haben einen Vorteil. Wir können mit unserer Sünde und mit unserer Ungerechtigkeit, die wir verüben, können wir zu Jesus gehen. Wir können damit zu Jesus gehen und wir sollen es tun. Wir sollen täglich zu ihm kommen damit. Täglich den ganzen Ist, den wir wieder auf uns geladen haben, sollen wir wieder zu ihm bringen. Und mit ihm sollen wir auch unser Leben abstimmen, ihm unsere Pläne sagen und ihn fragen, was kann ich für dich tun, Herr? Was kann ich für dich tun, damit ich etwas tue, was dir wohlgefällig ist? Täglich im Gebet sollen wir das vor ihm bringen und dann handelt er auch an uns und führt uns und dann sind wir auch fähig, gerecht zu handeln, wirklich gute Taten zu vollbringen. Asaf war total verzweifelt darüber, dass er leiden musste, trotz seiner ganzen Gottesfurcht. Israel hatte Segnung versprochen gekriegt. Wenn sie bei ihm bleiben, wollte Gott sie segnen. Und er, der doch gerecht ist und immer nah bei Gott war, der sieht diese ganzen Ungerechtigkeiten und ist total verzweifelt. Er leidet und dem Gottlosen geht es unverschämt gut. Doch dann geschah etwas, was seine Sicht veränderte. Jetzt lasst uns weiter im Psalm 73 lesen, 15 bis 19 jetzt. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Ja, Asaf hatte eine Vision, eine Offenbarung Gottes. Ich weiß nicht, wie sie stattgefunden hat, ob er ein Traumbild gesehen hat oder ob er vielleicht im Tempel war und dort ein Bild gesehen hat. Auf jeden Fall hat er eine Offenbarung Gottes gekriegt und hat gesehen, wie das Ende der Gottlosen ist. Und am Ende ist Gericht. Und also wie die Vision auch mal aussah, er hat Gottes Gericht gesehen und den Fall der Gottlosen. Ich weiß nicht, was er sonst noch gesehen hat, aber was er wusste, ist, dass für ihn etwas anderes da war. Für ihn gab es eine ganz andere Perspektive. Und das Interessante ist, das, was er gesehen hat, das schreibt er weiter in den Versen 20 bis 28, möchte ich jetzt weiterlesen. 20 bis 28. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern sind von dir, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Naja, Asaf bekam von Gott einen Blick auf das Gericht über die Gottlosen und verstand nun, was es heißt, auf Gott zu vertrauen. Alle Ungerechtigkeiten ihm gegenüber wird er einmal vergessen haben. Die sind dann unwichtig, denn er weiß, dass das Gericht Gottes ihn nicht trifft. Denn er baute sein Leben auf einem wirklich guten Fundament. Er baute im Vertrauen auf Gott. Anders ist es bei den Gottlosen, denn die gehen ins Verderben. Ja, Asaf durfte wissen, dass er nach seinem Tod in Herrlichkeit aufgenommen wird. Das hat er gewusst irgendwo, ob er es genau bei dieser gleichen Vision gesehen hat, wo er den Blick auf die Gottlosen, auf das Gericht über die Gottlosen gesehen hat. Er wusste es, dass er in Herrlichkeit aufgenommen wird. Und das nur, weil er sich von Gott führen ließ, weil er auf Gott vertraut hat, obwohl ihn die Ungerechtigkeiten der Gottlosen bitter werden ließen. Wirklich, er spürte einen Schmerz in den Nieren, ein Stechen in den Nieren, wenn er die Taten gesehen hat. Und trotzdem blieb er treu und suchte Gottes Nähe. Obwohl er total verbittert war, blieb er Gott treu. Ja, wir müssen auch bedenken, wer hat Asaf Leid zugefügt? Wer war das? Wenn man die Verse betrachtet, ist klar, dass es nicht die Heidenvölker waren, die ihm Leid zugefügt haben, sondern dass es Brüder aus dem eigenen Volk waren. Da heißt es hier, die hurerisch die Treue brechen. Das kann nur das eigene Volk sein. Denn Heidenvölker haben keinen Bund mit Gott. Die können gar nicht die Treue brechen, weil die haben kein Verhältnis dazu. Es sind Brüder aus seinem eigenen Volk. Heiden haben keinen Bund, also muss es Israel gewesen sein. Menschen aus Israel, die ihm dieses Leid zugefügt haben. Die gottlos und böse sind und wirklich ihren eigenen Vorteil suchen und darüber über Leichen gehen und anderen Leid zu fügen, um ihre Ziele zu erreichen. Es sind Menschen aus dem Geschlecht Abrahams, Isaaks und Jakobs, nach dem Fleisch nach. Ja, wir haben auch das Problem, dass wir von Menschen abgelehnt werden. Und umso mehr wir eigentlich das Wort Gottes verkündigen, umso mehr Ablehnung erfahren wir. Und dennoch sollen wir weiter verkündigen. Ja, das Wort Gottes, also Jesus, wird meistens abgelehnt. Jesus selbst, als er hier auf der Erde war, ein paar sind ihm nachgefolgt, aber selbst die ihm, oft sind ihnen 10.000 oder noch mehr Menschen nachgefolgt. Umso mehr er ihnen die Wahrheit gesagt hat, umso mehr haben sie ihn wieder verlassen. Dann blieben am Ende nur noch seine Jünger bei ihm und viele haben sich von ihm abgewendet. Umso mehr er die Wahrheit gesagt hat und umso mehr er die Menschen aufgefordert hat, Buße zu tun und umzukehren, wenn er ihnen ihr Herz vor Augen geführt hat, dann haben die meisten Menschen ihn verlassen, haben sich abgekehrt von ihm und sind weg. Ja, wir wissen nicht, ob Gottes Wort nicht doch in die Herzen der Menschen eindringt. Wir wissen es nicht. Wenn wir Ablehnung erfahren, dann gehen wir weg aber wir wissen nicht, ob dieses Wort dennoch in ihren Herzen ja eindringt und Veränderung schafft. Unsere Aufgabe ist es, auf der einen Seite zu sehen, also das Wort auszustreuen. Die Ernte liegt in Gottes Hand und nicht bei uns. Und Gott weiß, wann ein Saatkorn aufgeht und wann es Frucht bringt. Wir sehen es nicht. Ich glaube, Georg Müller war das, der hat für Freunde gebetet, die ganze Zeit, und der hat immer so gebetet, als wenn sie sich bekehren würden. Er wusste, das werden die. Und die haben sich auch tatsächlich alle bekehrt. Wovon einige an seinem Grab und andere viele Jahre nach seinem Tod, aber sie haben sich alle bekehrt, weil Georg Müller für sie gebetet hat. Und genau das sollen wir auch tun. Wir sollen für diese Menschen beten, denn Gott handelt, wenn wir beten. Er kann das Herz der Menschen verändern und kann das Evangelium, dieses kleine Saatkorn, was wir ausgestreut haben, aufgehen lassen und zur Frucht bringen. Wir haben da nicht die Möglichkeit zu, aber unser Gebet bewirkt eine ganze Menge. Als Jesus in einem Samariterdorf einmal Herberge suchte und abgelehnt wurde, wollten Jakobus und Johannes in ihren Eifer gleich das ganze Dorf vernichten lassen. Aber Jesus ließ es nicht zu. Lasst uns mal die Verse Lukas 9, Vers 51 bis 56 lesen. 51 bis 56. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Ja, das Interessante ist, Jesus hat ein Ziel. Er will Menschen zur Umkehr bringen. Er will Menschen retten und nicht verderben. Klar, es wäre gerecht gewesen, das ganze Dorf auszulöschen, weil sie ihn abgelehnt haben. Das wäre gerecht. Die Macht hätte er gehabt und es wäre gerecht. Aber Gott sieht weiter als wir, als Jakobus und Johannes gesehen haben. Er sieht weiter und er wusste, was noch kommen wird. Jesus ist gekommen zu retten, um zu retten, was verloren war. Wenn jemand das Evangelium nicht aufnimmt, wenn wir es verkündet haben, dann wissen wir nicht, ob dieses Wort doch noch in ihm wirkt. Eine Saat ist gelegt und was damit geschieht, wissen wir nicht. Aber ob sie aufgeht oder nicht, können wir sehr wohl beeinflussen, wie schon gesagt, durch Gebet. Gott hat gesehen, dass ja diese Samariter später ja Gottes Wort aufnehmen. Er konnte das sehen und er wusste, dass zu einem anderen Zeitpunkt dort Menschen zur Errettung kommen. Jakobus und Johannes, die wollten da Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit wäre gewesen, Gerechtigkeit für uns alle, was ist das? Hölle. Haben wir alle verdient. Richtig? Haben wir verdient. Haben wir was anderes verdient? Nein. Also gerecht wäre Vernichtung gewesen. Ja, wäre gerecht. Aber Gottes Gerechtigkeit ist anders und er möchte erretten. Es ist wichtig, wenn wir das Wort ausgestreut haben, diese Menschen nicht fallen zu lassen. Weiter für sie zu beten. Selbst wenn sie das Evangelium nicht aufnehmen, vielleicht kommt es noch. Wir wissen es nicht, das liegt in Gottes Hand. Unsere Gebete sollen den Boden vorbereiten und unsere Gebete sollen Gott dazu bewegen, an diesen Menschen zu arbeiten. Als die Apostel anfingen, das Evangelium dann endlich mal aus Jerusalem rauszubringen, war die erste Station Samaria. Samaria war vor allen anderen Heiden die erste Station. Nachdem die Apostel endlich Jerusalem verlassen haben und rausgegangen sind, ging das Evangelium nach Samaria. Und diese Botschaft wurde dort angenommen. Sie wurde angenommen. Ja, auf der einen Seite sieht Asaf, ja, der Gottlose wird vergehen und ich habe eine Zukunft bei Gott. Das hat er gesehen. Und ja, ich muss an die Seligpreisung denken. Er hat nach Gerechtigkeit gehungert und gedürstet. Er wurde sogar um seiner Gerechtigkeit willen ja angefeindet. Vielleicht nicht verfolgt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er dadurch Leid erfahren. Und er hatte einen Hunger nach Gerechtigkeit. Und wenn wir lesen, glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden, denn sie sollen satt werden. Sie werden satt, von Gott gesättigt. Sie werden einmal ja, erfahren, was es heißt, von Gott gesegnet zu sein. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich weiß nicht, inwiefern das Leid Asas auch mit Verfolgung zu tun hat. Vielleicht hat es das. Kann ich nicht sagen. Aber auch sein ist das Reich der Himmel. Er hat Anteil daran. Ja, Asaf kannte die Seligpreisung natürlich nicht. Die Seligpreisungen sind Aussprüche von Jesus, die waren, ich weiß nicht, wann Asaf gelebt hat, aber die Psalmen sind ja auch schon relativ ja, alt, also wahrscheinlich über 1000 Jahre danach wurden erst die Seligpreisungen von Jesus gesagt, mindestens 1000 Jahre, wenn nicht noch länger. Aber er durfte dennoch einige Wahrheiten erkennen und die haben ihn froh gemacht und ja, ihm dürstete nach Gerechtigkeit und er musste Ungerechtigkeiten erleben und mit ansehen. Doch er durfte satt werden durch Gott und ihm war das Reich der Himmel. Ja, ein Blick auf sein Ende und der Blick auf das Ende eines Ungerechten ließ ihn ruhig werden. Die Ungerechten werden in diese Grube fallen am Ende. Es sei denn, sie lassen sich durch Gott, durch Jesus heutzutage ja, rechtfertigen und ja, werden an ihm gläubig, dann gilt dieses Ende nicht, weil dann haben sie die Seiten gewechselt und haben die gleichen Verheißungen wie Asaf, dass er ja, einmal im Himmel sein wird. Er hatte eine Verheißung, die alles Böse auf Erden, welches ihn widerfuhr, vergessen macht. Ja, der Gottlose hingegen wird gerichtet, es sei denn, er tut Buße. Ich möchte mit einem Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17 abschließen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung und hat Anteil auf ja, Reich Gottes. Ja, Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben, dass wir, ja, trotz allem, was wir da lesen, oftmals, ja, sehen, ja, vieles scheint sich noch gar nicht zu bewahrheiten, aber es ist eine Wahrheit, die kommen wird. Vieles wird sich in Zukunft erfüllen und, ja, oftmals müssen wir, ja, über die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, hinausgucken und, ja, einfach sehen, am Ende sind wir alle in deiner Hand und ja, es ist gut, wenn deine Hand die Hand eines liebenden Vaters ist, wenn wir ja, uns mit dir versöhnen ließen durch Jesus. Ich habe Dank dafür, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir ja, dieses Opfer, was Jesus für unsere Schuld gebracht hat, ja, angenommen haben und ja, uns durch dich verändern ließen, Herr. Ja, Dank, ja, dass wir jetzt Gottes Kinder sind. Ja, schenke aber, dass wir ja, es nicht wie ein Raub festhalten, sondern ja, weitergeben an die Menschen um uns herum, dass wir ja, dein Evangelium verkünden und ja, wirklich auch die Menschen im Gebet begleiten, Herr. Ja, Herr, schenke, dass wir ja, Friedensstifter werden und ja, Menschen mit dir versöhnen. Amen.